Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Blende und Zeit der Foto-Community. Heute ist wieder Mittwoch und heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei uns, weil, wie ihr alle wisst, beziehungsweise wer die letzte Folge gehört hat, letzten Mittwoch, der Falk ist zum Aufnahmetermin leider stimmlich verhindert gewesen und deshalb habe ich mir ein paar andere Gäste gesucht, die interessante Geschichten erzählen können und ich freue mich, dass das heute geklappt hat mit unserem heutigen Gast. Ich stelle ihn einfach mal ein bisschen vor über die Fakten und sage dann am Ende, wer das ist, weil es nämlich ganz schön interessant, was da drin steht. Er ist Jahrgang 81, Fotografie begeistert seit seiner Kindheit, bevorzugt im Bereich Landschaft und Porträt. Er hat Zivildienst gemacht, ich auch, juhu, und danach ein Volontariat bei der Stereo. Er hat dabei die Liebe zum Fachjournalismus entdeckt, weil die Technik bei ihm Emotionen geweckt hat. Emotionen ist auch ein schönes Thema bei uns. Und danach hat er studiert und zwar Diplom-Fotoingenieur mit dem Schwerpunkt Medientechnik und ist nach dem Studium wieder zum Fachjournalismus zurück, zu Databäcker, PC-Praxis, Fotopraxis, also alles Namen, die man bereits kennt. Er war Dozent für Fotojournalismus an der HMKW in Köln, war dann Leiter des hauseigenen Digital-Foto-Testlabors und hat Testmethodiken mit aufgebaut, mitentwickelt und jetzt ist er Chefredakteur gleichzeitig von Chip Foto Video, von Fotopresse als traditionsreichste deutsche Fotozeitschrift, Dogma, Fotoskala, Smart Weekly und Chip. Und weil ihm langweilig ist, ist er auch noch Director Publishing und Brands mit zusätzlicher Verantwortung aller Marken der Five Monkeys Group, also er gehört sozusagen jetzt zur Familie. Dazu gehören Connect, Connect Professional, Audio, Stereo Play, Digital Foto und Foto Now. So, das ist ja eine Riesenlatte und da er als Kind schon Technik begeistert war, ist er ein großer Smart-Home-Fan, rüstet sein eigenes Haus entsprechend auf und wenn er noch ein bisschen Zeit hat, dann schaut er auch noch Filme und Serien, hat zwei Katzen, zwei Kater mit Fritz und Charlie und hat manchmal auch zwei Namen, nämlich Ben oder Benjamin Lorenz. Herzlich willkommen, lieber Ben. Schön, dass du hier bist.
Ja, ganz lieben Dank, Lars. Meine Güte, kriegt man ja Gänsehaut bei dem ganzen Kram, den du da vorliest. Ich finde das ja immer so unglaubwürdig, wenn man das so präsentiert bekommt. Also wir sagen, das Ganze ist nicht von langer Hand geplant gewesen. Da waren viele schöne Zufälle dabei und am Ende macht mir das einen Riesenspaß. Und ich finde es ganz toll, dass ich das auch machen darf. Über so viele tolle Themen schreiben zu dürfen, Menschen dafür zu begeistern, sei es für die Fotografie, die uns ja hier auch zusammengebracht hat, oder eben Technik allgemein. Und von daher ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf in diesem wunderschönen Podcast.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir haben uns ja letztens auch wirklich persönlich das erste Mal getroffen in München.
Genau, das ist jetzt die Five Monkeys Tech GmbH, wobei übergreifend sagen wir eigentlich immer, dass wir die Five Monkeys Gruppe sind. Egal, ob das jetzt die Foto-Community ist, ob das eine Digitalfoto ist, ob das die Connect ist, das Connect Test Lab, alles Five Monkeys Gruppe. Und ich sag mal, die Unter-GmbHs, die sind dann vor allen Dingen für das Finanzamt von Relevanz.
Genau, also ich habe das ja gemerkt, dass wir alle wundervoll harmonieren und zusammenarbeiten. Und ich fand es halt extrem spannend, diese ganzen Testlabore auch mal zu sehen. Also das Handy-Testlabor, das Kamera-Testlabor, dann hatten wir noch diese Audio-Testlabore quasi, wo du dich ganz bequem in so einen Sessel setzt und dann einfach mal ein paar Lautsprecher hörst.
Fantastisch.
Und das ist irgendwie ganz, ganz interessant und spannend. Und da dachte ich, Mensch, wenn ich das schon mal erlebt habe und so toll fand und ich dich irgendwie dann auch noch gesehen habe und kennengelernt habe in live, das würde ich einfach mal einladen, weil früher in der Color-Foto und jetzt halt auch in den Zeitschriften, die aktuell sind, gibt's ja wahnsinnig viele Testberichte zu Kameras, zu Objektiven. Und ich glaube, es ist gar nicht so uninteressant, mal zu erfahren, wie so eine Testberichte entstehen, also was da genau gemessen wird, wer gibt diese Testberichte in Auftrag, wie funktioniert das alles?
Ja, also ich muss auch sagen, also mir geht ja tatsächlich das Herz so ein bisschen auf, wenn ich in Haar durch das Testlab laufe. Hintergrund ist, du hast ja gesagt, ich habe ja mal Fotoingenieurwesen, Medientechnik studiert. Das heißt, die ganze Technik, Messtechnik hat mich immer schon begeistert. Nicht, weil ich damals gesagt habe, ich möchte unbedingt in die Produktentwicklung gehen, sondern im Prinzip eher die Idee, noch besser zu verstehen, wie das alles ineinander greift, um das dann wiederum in schöne Geschichten für die Magazine, egal ob es online oder print, zu packen. Und ja, wie es der Zufall so will, hatten wir dann bei der Digitalfoto unser eigenes Testlabor für Kameras und Objektive. Dann eine Zeit lang eben kein eigenes Testlabor sozusagen, also wo ich jetzt nicht aktiv gemessen habe oder hinter einer Kamera stand und was gemacht habe. Und jetzt in Haar wieder dieses doch sehr beeindruckende Testlab zu sehen, auch in Aktion mit den leidenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen dahinter, ist einfach total spannend, auch was sie sich ausdenken, wie man Produkte, ja, wirklich messen kann, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, ist das jetzt ein gutes Produkt oder ist es ein eben nicht so gutes Produkt? Oder wo liegen die Stärken und Schwächen? Weil das sind ja auch Faktoren, die ich mit harten Fakten mir entsprechend rausziehen kann. Ob das dann ne, immer das allerbeste Produkt sein muss, darüber können wir natürlich dann gerne diskutieren. Also ne, was machen Testwerte sozusagen mit einem? Was bringt mir das überhaupt? Interessiert mich das oder interessiert mich das nicht?
Ja, weil ich ja schon auch gemerkt habe, wir hatten ja früher den Tech-Talk mit dem Werner Lüttgens und über die Color-Foto. Und die Color-Foto war ja dann quasi am Ende wirklich ein reines ja, Testmagazin mehr oder weniger. Absolut. Du hattest diese ganz langen Listen, die Hitlisten quasi, objektive Kameras mit den direkten Vergleichen in bestimmten Parametern. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit einem Menschen, der so ein bisschen in die Fotografie einsteigen will, der hat vielleicht eine kleine Kamera, will irgendwie sagen, ich will mir jetzt eine große, ich will jetzt irgendwie Gas geben. Ich guck mal, was es so gibt und was jetzt gut ist. Und dann liest er dann so eine Auflösung, Linienpaare, Rauschverhalten, ja. Dynamikumfang und so. Ja. Also kann er damit was anfangen? Und ich meine, ich habe hier mal so eine Beschreibung rausgesucht. Da steht dann sowas wie, mit ihrem 24-Megapixel-Sensor erreicht sie eine bemerkenswerte Bildqualität, konstant hohe Auflösung bis in hohe Empfindlichkeitsregionen, wobei die Grundschärfe bei JPEG höher ausfällt als beim Schwestermodell mit 36 Megapixeln. Texturverluste werden ab ISO 1600 sichtbar und führen bei ISO 6400 zu aquarellartigen Strukturen, offenbar die Kehrseite effektiver Rauschunterdrückung. So, also wenn ich sowas lese, das ist halt absolut abstrakt. Also da kann ich ja quasi vielleicht überhaupt nichts damit anfangen. So. Und
ja.
Ja, was nützt mir denn so ein Testbericht eigentlich?
Also am Ende des Tages, finde ich, gibt es so ein bisschen zwei Typen sozusagen, wie ich mit Testwerten und Testergebnissen auch umgehe. Also auf verschiedenen Veranstaltungen, wenn man mal mit Leserinnen und Lesern, Fotografinnen und Fotografen gesprochen hat, die einen gucken sich tatsächlich diese Bestwerte an oder diese Messwerte, ich sag mal wie beim Auto oder sowas, ne? Also wie viel Auflösung habe ich dahinter, wie stark ist das, ist die Kamera wirklich im Zentrum, wie ist der Randverlust bei einem Objektiv, ab wann fängt die Kiste an zu rauschen, was bringt mir das, dieses Wissen, also auch so ein bisschen einzuordnen, wo das eigene Equipment gerade positioniert ist. Und wenn man dann sich was vermeintlich Besseres, in Klammern messtechnisch Besseres, zulegen möchte, dass man dann entsprechende Testberichte zu Rate zieht. Also wir haben mit der Chipfoto Video ja ein Magazin im Portfolio, was klar auf Test und Technik ausgerichtet ist. Da ist ja auch das Chip-Testlabor dahinter, was ähnlich wie die Colorfoto ja immer schon sehr tiefgreifend gemessen hat. Gibt ja auch durchaus Parallelen, dass man Dinge gemeinsam entwickelt hat oder zumindest parallel entwickelt hat mit der gleichen Aussage. Und ich finde schon, dass die Testwerte für diejenigen, die es interessiert, eine Leitlinie geben. Also wo ist mein eigenes Equipment und ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Es gibt sogar Leserinnen und Leser, die melden sich immer wieder, wenn jetzt ein Nachfolgemodell gekommen ist und dann rankt das sozusagen minimal über dem eigenen Equipment, dass man dann quasi sich die Mail schnappt und schreibt, ist denn meine Kamera jetzt noch gut genug oder sollte ich aufrüsten oder müsste ich wechseln? Finde ich immer sehr, sehr nett und auch sehr... Ja, auch irgendwie ein bisschen putzig, weil also die eigene Kamera wird ja nicht schlechter, ne? Das ist ja klar. Also ich kann immer noch tolle Bilder damit machen, aber das Nachfolgemodell ist in der Regel natürlich in Detailbereichen besser. Und da, um das rauszukitzeln, da helfen natürlich die entsprechenden Messverfahren, wie du es gerade gesagt hast, ne? Ab wann fängt es dann wirklich an zu rauschen? Kriege ich eine Rauschstufe mehr mittlerweile hin, um dann zum Beispiel auch in Available Light-Situationen besser zu fotografieren zu können? Und besser heißt hier qualitativ besser, nicht von dem Ergebnis. Ne? Darüber kann man ja trefflich streiten, ist das jetzt ein besseres oder schlechteres Bild, nur weil da, weiß ich nicht, nochmal 100 Linienpaare pro Bildhöhe mehr aufgelöst sind.
Ja, ich frage mich dann immer, ob ich das quasi in dem normalen Hausgebrauch, den ich habe, so als Hobbyfotograf, und wir bewegen uns ja hier Fotocommunity technisch größtenteils im Bereich Hobby,
ja,
ob ich diese feinen Unterschiede quasi, die ja wirklich nur ganz, ganz minimal im Endeffekt sind, ob ich die überhaupt sehe. Also, ja, ist das dann irgendwas, wo ich mir denke, okay, Rauschverhalten, was ist Rauschverhalten? Jetzt gucke ich mal ganz genau hin und dann entdecke ich quasi so ein Rauschverhalten, was ich früher irgendwie vielleicht dachte, boah, das ist cool, das ist irgendwie ein toller Effekt, ja, das gefällt mir, ist emotional, und jetzt denke ich, ah, das ist Rauschen. Mist, das ist ja eigentlich was Schlechtes.
Mhm.
So, und die nächste Kamera, die rauscht weniger, also ja, macht die was weniger Schlechtes, aber ja, dass man dann quasi so ein bisschen hingeht in dieses, die Fotos werden technisch immer besser, weil ich mich an so einen Testberichten irgendwie orientiere, aber es geht dann vielleicht auf der anderen Seite der Emotion was verloren. Das heißt, ich habe ja vorhin vorgelesen, dass du quasi die Technik weckt Emotionen.
Mhm.
Ja, und in dem Fall wäre es ja quasi so ein Gegentrend. Ich wäre technisch immer perfekter, aber das, was eigentlich die Emotionen
bildet, genau, auslöst. Das ist ja der typische Gedanke oder ein typischer Satz, den man ja hört, oder der in der Foto-Community mit Sicherheit ja auch rauf und runter diskutiert wird, macht ein besseres Objektiv oder eine bessere Kamera automatisch bessere Bilder. Ich meine, das ist ja immer der Klassiker, ne? Hier, du hast eine gute Kamera, du musst ja auch gute Bilder machen. Das ist natürlich Quatsch. Also es kommt ja immer noch auf das Auge an, auf den Moment, auf, ja, das, was man sieht, und auch unscharfe, verrauschte Bilder haben ja ihren ganz eigenen Charme. Ne? Also es gibt ja genug Bilder, auch ikonische Bilder in der Vergangenheit, die, sagen wir mal, messtechnisch nicht gut sind und die auch von der Schärfe nicht gut sind, wo man jetzt als Professor Dr. Tralala sagen könnte, naja, also das Bild können wir so qualitativ nicht nehmen, das wird aussortiert werden. Ist ja auch ganz witzig, jetzt wenn man so auf KI-Systeme auch geht, die sind da ja teilweise sehr brutal. Die gehen ja wirklich nur nach der Bildqualität, ne? Also da gab ja so einen Wettbewerb vor einiger Zeit, da haben irgendwie gefühlt nur Landschaftsbilder gewonnen und auch nur, also die wirkten auch alle irgendwie technisch total sauber, aber weckten wenig Emotionen. Oder gab ja auch durchaus das Feedback, naja, ist irgendwie alles auch ein bisschen das Gleiche. Und dieses Gefühl, das können wir halt nicht messen. Ne? Und das Gefühl kann ja auch entstehen mit einer, weiß ich nicht, Kamera von den Nullerjahren oder sowas. Technisch nicht gut.
Ja, ja.
Was mir eben noch durch den Kopf ging, weil du auch sagtest oder andeutetest, ne, wie entscheide ich mich denn jetzt eigentlich für was? Ne? Also brauche ich jetzt was Neues? Ich glaube, vor 10 Jahren waren Testberichte natürlich noch deutlich, ich sag mal, spannender ist vielleicht das falsche Wort, aber geht in die richtige Richtung. Also da waren einfach die Entwicklungsschritte viel, viel größer. Also hatten wir ja auch Kameras,
genau.
Die konntest du ab ISO 800 quasi vergessen. Und dann bin ich natürlich auch total limitiert. Also ich weiß noch, so irgendwelche Sensoren, die es dann auch mal gab, die bei ISO 100 toll waren. Und dann kam die Kollegin aus dem Testlabor und sagte, naja, aber ISO 200 kannst du eigentlich nicht benutzen. Dann hast du nur noch so einen Rauschbrei und da auch zu sehen, wie sich die Technik immer weiterentwickelt und immer besser wurde. Und jetzt sind wir natürlich in einer Phase, da geht es um Nuancen. Ne? Also ich sag mal, wenn Canon, Sony, Nikon eine neue Kamera rausbringen in der gleichen Modellreihe, ist die in der Regel natürlich überall ein bisschen besser. Sehe ich das auf meinen Bildern? Vermutlich nicht. Außer ich gehe jetzt auf 100-150% in Photoshop rein und gucke mir die Details an. Aber da muss ich schon technisch sehr, sehr enthusiastisch unterwegs sein, um mich dann daran zu erfreuen. Ne? Also ich mache das nicht.
Ja,
also so.
Du musst wahrscheinlich dann auch quasi beide Kameras unter den gleichen Bedingungen mit dem gleichen Motiv.
Genau, das ist sowieso Grundlage. Also jeder Test, den wir in unserem Magazin drin haben, egal ob jetzt Chipfoto, Video oder Digitalfoto, Messbasis ist komplett identisch, nur die Ausprägung hinterher, was wie gewichtet wird, ist ein bisschen anders. Da wird natürlich immer, sagen wir mal, die Kamera mit dem gleichen Auflösungsobjektiv gemessen. Ne? Jede Kamera hat ein Referenzobjektiv, mit dem gemessen wird, weil nur dann habe ich vergleichbare Werte. Wenn ich jetzt als Fotograf mir die neue Kamera kaufe und mit einem anderen Objektiv messe, Objektiv fotografiere, dann kriege ich natürlich logischerweise auch andere Werte raus. Also im Prinzip ist es immer nur ein Referenzwert, an dem ich mich orientieren kann, um zu sagen, ist die Kamera, ist der Sensor jetzt besser geworden oder nicht? Und wie groß sind die Unterschiede?
So könnte man ja quasi ketzerisch so ein bisschen sagen, die Testberichte bringen mir eigentlich gar nichts, weil ich völlig andere Ausstattung habe, völlig andere Ausrichtung habe.
Ja, so weit würde ich da nicht gehen. Also du hast natürlich schon, wenn ich jetzt nur die Kamera angucke und die ist im Rauschverhalten, Rauschverhalten, Autofokus. Das sind so die Entwicklungen in den letzten 3, 4, 5 Jahren, wo wirklich nochmal ein Push passiert ist. Und der Autofokus hilft mir natürlich in der Praxis extrem, wenn ich den nutzen möchte. Gerade mit den KI-Algorithmen dahinter, da haben wir schon eine auch messtechnische Stärke. starke Entwicklung gesehen. Und da zu sagen und den Fotografinnen und Fotografen auch zu bestätigen, du kannst es mit einem guten Gefühl kaufen, kostet ja auch alles ein paar Euro, ne? Und mit Gefühl dann zu kaufen, hilft, glaube ich, schon. Also, weiß ich, also ich bin so ein Typ, ich lese dann gerne, auch wenn ich mir privat was zulege, Testberichte, um mich zu informieren, um dann auch mit einem guten Gefühl zu kaufen. Ich glaube, am Ende geht es darum, also ich brauche als Fotograf, wenn ich mich für das Thema auch technisch interessiere, eine Bestätigung und das liefern mir die Testwerte, weil sonst, weiß ich nicht, kann ich mir die Werbung durchlesen, die natürlich immer sagt, ist das Beste überhaupt. Ne? Und da kann man natürlich das nüchtern einschätzen und sagen, gerade auch bei Objektiven. Ne? Also keine Ahnung, hier ist ein günstiges Objektiv rausgekommen, kostet nur 400 Euro. Ist das wirklich gut oder ist das, sagen wir mal, eine hübsche Scherbe, die ein bisschen Licht durchlässt? Ist mal überspitzt formuliert, was auch wiederum schön aussehen kann. Aber das ist halt dann technisch nicht sauber.
Nee, das ist richtig. Das ist richtig. Also was ich jetzt so beobachte über die letzten Jahre, auch in der Foto-Community, ich bin ja nur seit 2002 dabei, dass früher gab es so wirklich so Grabenkämpfe zwischen Nikon und Canon und Fuji und wer ist besser und ich habe jetzt da und da gelesen, die haben jetzt das und das. Das ist ja extrem zurückgefahren. Also ich finde diese Diskussion quasi so gut überhaupt nicht mehr.
Definitiv. Klar.
So, und das zeigt ja so ein bisschen, dass wirklich die Kameras eigentlich alle so ein bisschen auf einem gleichen Stand, auf einem gleichen Level sind und dass sich wirklich vielleicht nur die Nuancen unterscheiden.
Richtig.
Ich bin ja auch zur Fuji X100V quasi gewechselt von einer Spiegelreflex A, weil sie leichter ist und weil sie den Vorteil hatte, sie hat diese JPEG-Rezepte.
Mhm. Ja, die sind ja auch cool und das macht ja auch Spaß. Ne? Und das
ist
ja auch
Sorry. Also das war eher so eine emotionale Entscheidung dafür, weil ich dann Fotos rauskriege, die irgendwie anders sind und irgendwie mich mehr berühren, als wenn ich halt so ein Rohr habe, dass ich irgendwie selber noch entwickeln muss und so ein
Krempel. Aber ich glaube, darum geht's, ne? Emotionen zu wecken. Also, ne? Und das auch über die technische Schiene. Also die JPEG-Rezepte sind ja am Ende nur Kochrezepte, wie der Prozessor entsprechend was verarbeiten soll. Dafür muss der Prozessor entsprechende Leistung mitbringen. Dafür muss der auch entsprechend gut sein. Das gucken wir uns natürlich auch an. Also es gibt ja auf der einen Seite die harten Messwerte, die immer auf Referenzen basieren mit entsprechenden genormten Testcharts, sei es jetzt für die Linienpaare, also für die Schärfe mit Linienpaare pro Bildhöhe oder die Farbdarstellung, ne? Also wie farbecht sind die Bilder oder Autofokusmessungen. Und dann testen wir natürlich jede Kamera, jedes Objektiv für die verschiedenen Magazine auch ausgiebig in der Praxis. Also alle in der Redaktion sind ja auch positiv Fotobekloppte, genauso wie in der Fotocommunity. Ne? Also die Jungs und Mädels gehen halt auch einfach gerne bei jedem Wetter raus und fotografieren. Und da merken die natürlich Sachen, auch aus der Erfahrung, also ein Kollege Thomas Probst beispielsweise, der koordiniert so ein bisschen die Testein- und Ausgänge sozusagen im Chip-Labor. Er hat mit Sicherheit in den letzten 20 Jahren jede Kamera und jedes Objektiv, was rausgekommen ist, in der Hand gehabt und ist damit fotografieren gewesen. Und wenn man ihn fragt oder er in der Chip-Foto-Video jetzt schreibt, kann man sich kaufen oder kann man sich nicht kaufen, dann hat das natürlich, ist das nur wirklich ein Fundament, auf dem das basiert. Nicht nur reine Testwerte, sondern auch seine gesamte Praxiserfahrung. Und das ist ja das, was in unseren Tests immer mitschwingt, ne? Die Kombination aus beiden Welten. Es wäre zu wenig gedacht, jetzt nur zu sagen, oh geil, schönste Linienpaare, die wir seit langem gesehen haben. Ich glaube, das wäre nicht zielführend.
Nee, das ist auch so. Ich meine, ich habe das ja damals gemerkt, als ich noch die Fotocoachings und Workshops gemacht habe. Da kamen ja auch immer die Leute zu mir und sagen, ey, was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Ja, ich habe die und die und ich bin nicht zufrieden. Was soll ich jetzt machen?
Ja.
Und dann habe ich auch gesagt, ich sage, was willst du fotografieren? Ja, ich will gern Sport und mein Kind, das rennt immer so viel rum. Ich sage, also brauchst du eine Kamera, die quasi viele Bilder hintereinander kann, so, weil du dann einfach durchfeuern kannst und die Momente einfängst. Und ansonsten vielleicht auch irgendwie eine mit einem geringen Rauschverhalten, weil du dann kurze Belichtungszeiten brauchst.
Ja.
Das sind die zwei Parameter, auf die du vielleicht achten sollst. Und dann fass einfach Kameras an und guck, ob du damit klarkommst. Weil gerade so Dinge wie Menüführung, wie liegt es in der Hand, ist sie mir zu groß, ist sie mir zu klein, komme ich an die Tasten? Das sind ja alles so subjektive Dinge, die ja, also die kommen ja in den Tests, glaube ich, nicht vor.
Die kommen schon vor. Also die Gesamtbewertung, die wir dann vergeben in den Magazinen, also jetzt konkret Chip Foto Video und Digitalfoto mal als Beispiele, da gibt es auf der einen Seite die Bildqualität, die definiert wird aus verschiedenen Parametern, die dann eine Gesamtwertung bilden. Dann kommt aber immer noch mal das Handling dann hinzu, wo natürlich auch viel Praxis einfließt. Genau wie du gesagt hast, sind die Schalter gut zu erreichen? Ist die Menüführung logisch? Oder muss ich da irgendwie mich einen halben Tag mit beschäftigen, um das richtige Menü zu finden, was ich denn haben möchte? Dann natürlich auch die Ausstattung ein sehr relevanter Faktor. Und am Ende des Tages ist es eine große, große Excel-Tabelle, wo alles vermerkt wird mit den entsprechenden Punkten. Also ne, zum Beispiel die Ausstattungsnote ergibt sich auch größtenteils natürlich aus den technischen Daten, was kann die Kamera alles, ne? Also zum Beispiel auch bei deiner Fujifilm, wie viel zusätzliche Dinge sind da drin, gibt alles extra Punkte und die Summe all dieser Testbestandteile ergibt dann die Gesamtnote. Und da kannst du dann bis zur zweiten Nachkommastelle genau gucken, wo positioniert sich die Kamera. Und Fun Fact, wie ich eingangs sagte, einige Leser springen dann da drauf an. Also da hat meine Kamera vielleicht 91,27% gehabt und der Nachfolger ist jetzt bei 91,78%. Und dann stellt sich der Leser die Frage, boah, ist meine Kamera jetzt noch gut genug oder sollte ich wechseln? Und ja, das finde ich ja witzig, also auch gut, weil am Ende die Fragen stelle ich mir ja auch, wenn ich mir was kaufe. Ne? Muss ich mir jetzt was Neues kaufen? Keine Ahnung, neues iPhone ist da, so als klassisches Beispiel, was glaube ich, ne? Oder das neues Top-Smartphone ist da. Brauche ich das jetzt oder nicht? Ich als Technik-Freak denke immer, ich brauche das und verpasse was, wenn ich mir das nicht kaufe. Gibt aber auch andere, die sagen so, Quatsch, ich habe hier seit 5 Jahren das gleiche iPhone, wo ich dann denke, boah, das kann man doch nicht machen, das ist doch technisch nicht mehr up-to-date, aber da bin ich halt auch so ein bisschen technikbekloppt an der Stelle. So, ja.
Aber das ist immer, das lacht mich Falk auch immer aus, wenn der sagt, ey, was hast du für ein Auto? Ich sage, ein rotes. Ja, das fährt mich von A nach B, passt was rein. Ja.
Also genau, Auto ist ja auch ein gutes Beispiel. Also da kann man sich, also ich nerde mich dann sehr gerne in solche Themen komplett rein. Ne? Also sei es jetzt Testverfahren für Kameras oder Objektive oder wenn wir Smart Home Komponenten testen. Also es macht mir Spaß. Ich finde das cool, rauszufinden, wo Grenzbereiche dann auch liegen oder was ist da alles drin. Und ich tendiere dann lieber zu sagen, dass ich eher so in die Richtung Vollausstattung gehe, weil so von meinem persönlichen Gefühl, wenn mir was fehlen würde, bin ich vielleicht in einem halben Jahr dann irgendwie enttäuscht oder traurig oder denke, warum habe ich mir das denn nicht, ne, warum habe ich das jetzt nicht, das Feature? Die Wahrheit ist natürlich auch, meistens braucht man das alles dann doch nicht. Also man kann auch bei einer Kamera mit einem ganz simplen Modell natürlich fantastisch fotografieren und man muss nicht mit so einer hochgerüsteten Kiste dann unterwegs sein. Macht aber auf der anderen Seite auch Spaß, finde ich, wenn man alles irgendwie dabei hat.
Aber weil du gerade sagst, irgendwie einen Schritt zurückgehen, das ist ja auch so ein Gegentrend, den ich irgendwie auch beobachte, dass die Leute weggehen von diesen Hightech-perfekten Superkameras, die es gibt, so wirklich sich dann auch wieder Digitalkameras aus Anfang der 2000er kaufen oder wirklich dann schon Richtung analog gehen oder diese alten, wir haben hier so eine kleine Kinderkamera für einen kurzen, der rennt da rum mit so einem kleinen Dinosaurier, die macht Fotos, aber irgendwie hat das was. Das ist irgendwie so wie 20 Jahre alte Digitalfotos ein bisschen verwaschen und so. Also richtig. Als ob du quasi Omas Fotoalbum anguckst und dann die vergilbten Farbfotos aus den 70ern siehst. So. Und das ist ja schon so ein Trend, der quasi weggeht von dieser technischen Perfektion, von diesen perfekten Kontrasten, von der, das ist am Rand ist alles scharf. Das ist irgendwie, ist das so ein Trend, der quasi, also dass die Leute quasi übersättigt sind von dieser ganzen technischen Perfektion oder?
Ich glaube schon. Also ich glaube ja, also wir sind in dem Bereich jetzt nicht nur bei Kameras und Objektiven bezogen, sondern allgemein auf so einem sehr hohen technischen Level unterwegs. Ne? Also auch das neue Smartphone kann im Prinzip alles, ne? Da ist egal, ob ich jetzt das aktuelle Modell habe oder vielleicht ein Modell davor oder so, ist alles irgendwie, auch die Bilder, ne? Also jetzt auch Smartphone-Bilder, sehen ja alle gefühlt immer gleich gut aus, jetzt mal platt gesagt, ne? So, da ist keine Ecken und Kanten, genau, keine Ecken und Kanten. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass das auch so eine Sehnsucht ist, sich einerseits von unserem schnelllebigen Alltag zu entschleunigen und was Individuelles zu machen, was nur ich habe. Und wenn ich eine alte Digitalkamera dann aus den Nullerjahren, so eine Nikon Coolpix oder sowas dann benutze oder eine Canon PowerShot, dann kriege ich natürlich Bilder, die einfach anders aussehen. Und wenn ich die jetzt in der Foto-Community teile oder auf anderen Kanälen, dann glaube ich, kriege ich auch anderes Feedback oder kann meinen eigenen Stil. Es ist ein bisschen vielleicht auch, weiß ich nicht, wie bei Vinyl, ne? Ist ja auch eigentlich braucht das kein Mensch, sage ich mal, ne? Rein technisch ist es nicht die Perfektion, so. Und trotzdem ist es ein total schönes Gefühl, sich eine Schallplatte aufzulegen, zu hören, wie die Nadel knistert. Ist vielleicht auch was sehr menschliches, also da kriegt man dann vielleicht Gänsehaut oder ist viel mehr im Moment drin. Ich sehe es jetzt, wenn ich mit meinem, also mein Smartphone ist immer dabei, mache ich irgendwie auch viele Fotos von Katzen, Kindern, was auch immer, was mir irgendwie so, ne?
Willkommen im Club.
So, ne? Die immer dabei Kamera, ist ja schön, so, ne? Das ist so mein Tagebuch des Alltags so ungefähr, ne? Und genau, ich freue mich dann darüber, wenn dann in einem Jahr mich Google daran erinnert und mir die Bilder wieder zeigt, so weit, so gut. Wenn ich aber wirklich bewusst fotografiere, dann bin ich ganz anders unterwegs. Ich gucke viel aufmerksamer, ich jag nicht, mein Ziel ist es nicht, 100 Fotos an dem Tag zu machen, sondern die besonderen Momente zu entdecken, die mich irgendwie begeistern, wo ich dann auch wirklich stehe und Gänsehaut bekomme, weil mich das, dieser Moment so fängt, völlig unabhängig, welche Kamera das ist, welche Technik dabei ist. Und ich glaube, das ist dieser Trend zu, ja, ich sag mal, älterer Technik, Retro-Technik, was Eigenes zu kreieren, was Individuelles und sich dabei zu entschleunigen, also mehr den Moment zu spüren.
Ja.
Ja, und sich vielleicht auch ein Stück weit damit abzusetzen. Und macht ja auch Spaß. Mhm. Eine ganze Sofortbildkamera beispielsweise. Boom, genau, wie verrückt. Obwohl die natürlich fernab technischer Perfektion sind und auch nie waren, ja, ja. So, ne? Oder ja, noch schlechter geworden sind als vielleicht früher, so als man die noch wirklich genau benutzt hat im Studio, ja.
Ja. Na, meine Frau hat so eine Kamera, da hast du wie so eine Papierrolle drin und da kommt wie so ein Kassenzettel raus mit dem Foto in Schwarz-Weiß. So also Schwarz-Weiß kann man das nicht wirklich nennen. Das ist wirklich so Hochkontrast, einfach so wie so ein Kassenzettel halt, so ja, Thermodruck. Ja. Voll geil. Der Kleine rennt dann immer rum, fotografiert alles und freut sich dann über diese lange Kette an Fotos, die irgendwie zusammenhängen. Ja.
Aber letzte Woche war es zum Beispiel auch so, als wir uns getroffen haben in München, hatte eine Kollegin auch so eine poppige Instax-Kamera dabei und zwei Kollegen haben sich fotografiert und dann stand eine Traube von 5, 6 Leuten um dieses kleine Sofortbild und man beobachtete, wie sich das Bild entwickelt. Ne? Also so immer noch so ein magischer Augenblick, wo man verblüfft ist, was da eigentlich passiert und wie sieht das Bild eigentlich aus. Und dann amüsiert man sich darüber, wie die Lichter ausgebrannt sind und wie die Farben verwaschen sind. Aber es ist irgendwie schon ganz geil und macht auch irgendwie Spaß. Und egal, wo du so eine Sofortbildkamera hinstellst, jeder nimmt sie in die Hand.
Die Leute greifen.
Und genau, greifen dazu, ja. Ne? Ja. Oder anderes Beispiel, vor 2 Wochen, 3 Wochen, als ich auf dem Fotofestival in Baden unterwegs war, da waren auch zwei Fotografen unterwegs mit so alten analogen Retro-Kameras. Ne? Und die haben dann einfach sich einen Spaß darauf gemacht, so Momente festzuhalten. So Jugendliche, die rumgelaufen sind, haben gesagt, hier, bleibt mal stehen, ich würde euch gerne fotografieren, weil wir machen so eine Challenge, einfach so aus der Hüfte fotografieren. Und die Jugendlichen waren total verblüfft. Was ist denn das für eine Kamera? Was macht ihr da eigentlich? Ja. Ne? Kennt man gar nicht. Und das ist ja auch Gesprächsanlass, mit so einer Kamera rumzulaufen.
Klar, ich habe hier noch ein paar Filmpatronen quasi rumstehen, Kleinbildfilm, da hat er kurz zuletzt auch gesagt, Papa, was ist denn das? Kann ich das rausziehen?
Ja,
ja. Hat sowas ja nie gesehen, so, ja.
Nee, und ich meine, wir beide sind ja ähnliche Jahrgänge und haben ja den ganzen Wahnsinn mitgemacht, ne? Also analog aufgewachsen, dann kamen irgendwie die ersten digitalen Sachen dazu, jetzt sind wir in einer ziemlich durchdigitalisierten Welt. Und mir gefällt das ja auch irgendwie, dass man irgendwo überall live dabei war. Also als Kind habe ich noch mit einem Kassettenrekorder gehört, weil ich mir das vorher irgendwie bei Viva vom Fernseher aufgenommen habe, indem ich den Kassettenrekorder davor gehalten habe.
Genau.
So, ne? Während des Studiums sich zwei Professoren darüber stritten, was denn wohl die Zukunft der Fotografie ist, analog oder digital. Der eine meinte analog, der andere digital. Das heißt, in dieser Phase habe ich natürlich auch mit beiden Systemen fotografiert. Und beim Digitalen waren wir natürlich technisch noch lange nicht da, wo wir heute sind. Das war ja teilweise auch einfach Pixelbrei, was dann rausgekommen ist. Von daher war klar, dass die Analog-Szene gesagt hat, naja, das kann ja nichts werden. Gut, die Geschichte lief dann noch ein bisschen
anders. Ne? Analog-Szene wird ja auch immer stärker.
Ja.
Wenn man das jetzt aber so ein bisschen sieht, so dieser Boom quasi hin zur Richtung weniger Perfektion, Fehler im Bild, Kameras, die irgendwie alt sind und quasi bei den aktuellen Testberichten einfach wirklich abstinken würden. Was haben denn dann diese Testberichte aktuell wirklich für eine Relevanz? So, also wird das weniger oder wie
also,
ist da der
Eindruck?
Oder
generell ist natürlich die Taktung neuer Kameras rapide zurückgegangen. Also wir hatten ja früher vor 10 Jahren eine Phase, da kamen ja jeden Monat 10, 12, 14 Modelle, sowohl kompakter als auch DSLRs, die durchs Testlabor gefahren sind. Also auch im Testlab, der Vadim hat da quasi durchgetestet, damit man überhaupt hinterher kam. Und wir bei der Digitalfoto damals auch, haben uns abgewechselt, so gefühlt Doppelschichten gefahren, damit wir da durchkamen. Das ist natürlich viel weniger geworden. Dennoch hat es natürlich nach wie vor aus meiner Sicht eine Relevanz für diejenigen, die sich wirklich dafür interessieren, wie so ein Ranking, wie gut schneiden denn die neuen Kameras ab? Und für die Industrie ist es natürlich auch hochrelevant. Also die gucken natürlich genauso auf die Testergebnisse, um zu sehen, hat denn unser neues Modell jetzt tatsächlich signifikant besser abgeschnitten oder nicht? Weil ich sag mal so, neue Modelle auf den Markt zu bringen, die dann technisch nur auf dem Vorgängermodell basieren oder auch technisch nur das liefern würden, ist für den Kunden natürlich auch und für den Fotofachhandel natürlich nicht gut. Also da wird schon konkret gefragt, ne? Genau, da wird schon konkret gefragt, kann ich mir denn die neue Kamera oder das neue Objektiv kaufen und ist da wirklich ein Qualitätssprung? Und da, wo man es wirklich merkt und wo es auch, glaube ich, sehr relevant nach wie vor ist, ist im Objektivbereich. Also durch den Wechsel dann auch auf die spiegellosen Bajonette und den damit kürzeren Abstand zwischen Objektiv und Sensor sind natürlich nochmal ganz andere Konstruktionen möglich geworden, die Bildqualität auch nochmal wirklich auf ein neues Level gehoben haben. Also schon irre Sprünge, die da möglich sind mit entsprechenden Brennweiten- oder Linsenkombinationen, Vergütungen etc. pp. Das sehen wir bei allen entsprechenden spiegellosen Bajonetten, dass das nochmal ein Qualitätssprung ist. Und da zu beobachten, wie da immer noch Luft nach oben ist, finde ich, ist schon spannend und glaube ich auch relevant, gerade wenn ich jetzt überlege, mir ein Objektiv zu kaufen, was 1.000, 1.500, vielleicht 2.000 Euro kostet. Ist das wirklich so gut? Oder gibt es vielleicht, das ist ja auch spannend, das ist auch relevant für Testergebnisse, gibt es eine Alternative, die in den Testwerten ziemlich ähnlich ist, aber vielleicht 500, 600, 700 Euro günstiger ist. Auch das erleben wir. Und das ist natürlich, finde ich, ein cooler Tipp für Leserinnen und Leser zu sagen, hey, pass auf, du kannst dir vom Hersteller das Objektiv kaufen mit der gleichen Brennweite und gleichen Lichtstärke oder du kaufst es von einem Fremdhersteller, musst vielleicht hier und da bei Handling, Verarbeitung 2-3 Abstriche machen, aber auf der reinen Ergebnisebene von den Messwerten bist du da auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, sparst aber deutlich Geld. So. Das finde ich dann schon Relevanz.
Ja. Ja, das ist richtig. Wer gibt denn diese Testberichte im Auftrag? Also kommt dann wirklich der Hersteller und sagt, hier, teste bitte mein Objektiv, ich will wissen, wie gut das ist, oder sagt ihr einfach, wir testen das jetzt und besorgen uns so ein Ding? Und
genau,
mittlerweile, weil das richtig. Kann ja auch sein, dass du quasi dann, das was weiß ich sage jetzt einfach mal, das Canon dann sauer ist, weil ihr ein Sigma-Objektiv getestet habt, das irgendwie halb so viel kostet, aber genauso gut ist. Und dann sagen die, ja, ist ja blöd und so.
Ja, ich glaube, das muss man sportlich sehen. Ne? Das gibt es definitiv. Da freut sich dann in dem konkreten Beispiel Sigma und sagt, das ist ja super. Ne? Freut sich auch der Fotofachhandel, weil auch die nutzen ja gerne Testergebnisse, um das auch entsprechend zu bewerben zu können. Oder die Industrie nutzt das natürlich genauso gerne. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wir fordern in der Regel neue Produkte direkt bei der Industrie an. Also Hersteller XYZ hat eine neue Kamera, neues Objektiv, neues Stativ, was auch immer rausgebracht. Wir gucken uns das im Vorfeld an. Ist das spannend? Ist das eine Story wert? Wenn ja, dann fordern wir das Produkt an. Dann geht das in das Testlabor mit dem entsprechenden Referenzobjektiv beispielsweise. Oder eben, wenn es ein Objektiv ist, dann mit der entsprechenden Referenzkamera. Wir testen es und dann gibt es dann die Testwerte. Und aus den Testwerten werden dann die Testartikel für die unterschiedlichen Marken, die wir dann eben haben, wo auch die Ausrichtung der Artikel individuell dann abgestimmt ist auf das jeweilige Magazin, wo sich der Leser dann auch eher befindet. Und es gibt natürlich auch über die Jahre gewachsen natürlich immer auch den Weg, dass die Industrie uns anruft und sagt, hey, ist noch total geheim, aber in 6 Wochen kommt eine neue Kamera oder ein neues Objektiv raus. Wir hätten hier schon ein Exemplar, was auch laborfähig ist, weil das ist ja auch mal ein Unterschied. Ne? Die wollen natürlich auch immer das laborfähiges, also ein vorab geprüftes Modell dann durchs Testlabor jagen und nicht einfach so ein Ding, was vielleicht dreimal schon irgendwie nicht ideal transportiert worden ist. Weil so minimal, also sieht man auch die Bedeutung, finde ich, die so ein Testlabor dann hat, ne, dass man wirklich ein Referenzmodell dort reinschicken möchte, um auch das Beste rauszuholen. Und wenn wir wiederum im Test merken, dass die Testwerte irgendwie nicht richtig sein können, weil die doch zu stark abweichen, dann machen wir es natürlich auch Fair Play, fragen beim Hersteller an, hey, kannst du uns nochmal ein Alternativmodell schicken, ne, damit wir es nochmal gegentesten können. Wenn es dann genauso mager ist, dann ist das so, dann schreiben wir das auch so. Und gibt aber natürlich auch Fälle, wo einfach irgendwie, was weiß ich, in der Produktion ist irgendwas schiefgelaufen. Ne? Irgendeine Linse sitzt nicht 100% richtig und das merkst du dann in den Linienpaaren oder in einer starken Randabschattung oder. Ja. Sie, aber am Ende, genau, spannend. So koordinieren wir eigentlich die Tests, die durch das Labor laufen.
Interessant. Und also wenn ich mir die aktuellen Kameras so angucke, die jetzt rauskommen, das sind ja quasi Also so Hybrid-Dinger, so von wegen, früher waren das alles Fotokameras, die ein bisschen Video konnten. Inzwischen sind das ja quasi Videokameras, die ein bisschen Foto können.
Absolut, ja, genau richtig.
Böse so gesprochen. Wenn man jetzt die Canon, die EOS R6V anguckt, das ist ja eigentlich eine Videokamera.
Ja, also das ist definitiv ein Trend. Also ne, zu Beginn waren alle Kameras primär aufs Fotografieren optimiert und hier und da gab es mal eine Videofunktion, die dann mehr oder weniger leidlich funktioniert hat. Und das hat sich komplett gedreht. Dann kamen die Hybridmodelle, die beide ungefähr die Modi gleich integriert hatten. Und genau wie du sagst, jetzt viele Modelle, die komplett auf Video fokussiert sind. Ich glaube, also der Trend dahinter ist, also die Idee dahinter ist natürlich von der Industrie, dass man sagt, es gibt natürlich immer mehr Content Creator, die YouTube-Kanäle bespielen oder auch mit Blick auf professionelle Produktion, Netflix-Serien etc. pp., dass man eine entsprechend auf Video optimierte Kamera dann dort nehmen kann. Gerne auch in einer vielleicht größeren Stückzahl das Ganze dann abnimmt. Ne, wenn ich jetzt an eine Netflix-Dokumentation denke oder sowas, dass dann jemand bei Canon anruft und sagt, hier, schick mir mal oder wir nehmen davon mal 6 Modelle direkt, weil wir brauchen die für unsere Serie. Ein bisschen so wie früher auch Panasonic sehr stark in dem Bereich unterwegs war und eine Kooperation mit Netflix hatte oder Kooperation ist vielleicht zu viel, aber zumindest eine enge Zusammenarbeit da war. Und das dem Ganzen Rechnung trägt, dass natürlich heute viel mehr Videocontent generell produziert wird. Da sind wir aber fernab von dem eigentlich, wo jetzt du mit der Foto-Community und wir mit dem Magazin eigentlich unsere Schwerpunkte sehen. Also ne, ich finde das immer, ist ja nett, dass das gibt, aber eigentlich sagen wir auch immer, eigentlich geht das an unseren Leserinnen und Lesern ein Stück weit vorbei. Die wollen halt primär fotografieren und dann ist eher unsere Beratungsleistung zu sagen, macht denn jetzt diese auf Video optimierte Kamera für dich persönlich Sinn, weil sie auch ein Stück weit fotografieren kann? Oder ist es nicht besser, du nimmst eine Kamera, wo auch, weiß ich nicht, ein elektronischer Sucher verbaut ist, der entsprechende Vorteile mit sich bringt und fährst du damit nicht besser? Also eher da ne, beratend reinzugehen. Für wen ist denn jetzt so eine videooptimierte Kamera das Beste? Und klar, für uns natürlich wiederum auch, wie gut ist denn das Video? Also wir arbeiten momentan in Haar an einem Testverfahren, was auch Video noch besser bewerten kann. Also, ne, dass man einfach noch mehr sehen kann, wie scharf ist die Auflösung in einem Bewegtbild, wie ist der Kontrastumfang, wie viel Dynamik kann ich da aufnehmen, etc. pp. Weil das Thema natürlich an Relevanz gewinnt an der einen oder anderen Stelle. Jetzt vielleicht nicht auf unsere Fotomedien spezifisch, aber wenn wir jetzt an die anderen Marken denken, wie eine Connect oder Connect Professional beispielsweise, da ist natürlich das Thema Video je nachdem noch bedeutender und wir wollen es auf jeden Fall mit bewerten können, messtechnisch, um daraus entsprechende Ableitungen zu ziehen.
Also ich glaube, dass der Trend zum Video auch so ein bisschen von den Smartphones kommt, weil ich erwische mich ja selber, ich mache nicht nur Fotos mit dem iPhone, ich mache halt auch Videos. So kleine Sequenzen, wenn irgendwas Lustiges ist, der Kurze irgendwas macht oder die Katze irgendwie und weiß ich nicht. Und dann machst du halt mal schnell ein Video. So. Und ich glaube, also das habe ich jetzt auch im Urlaub gemerkt, dass ich halt auch mit der Fuji immer mal wieder ein Video gemacht habe zwischendurch.
Und das spannend, tatsächlich. Also hat auch aktiv so, die Videofunktion der Fuji genutzt. Also bei mir ist es komplett getrennt. Ja. Also mit meiner Kamera fotografiere ich wirklich nur, da habe ich noch nie mit gefilmt und mit meinem Smartphone, genau wie du sagst, ne, mal ein Video, häufig Fotos, so, da habe ich eine Trennung irgendwie bei mir, also ja, außer es ist jetzt mal in einem professionellen Kontext, ne, dass man jetzt mal, weiß ich, ein Produktvideo beispielsweise aufnimmt, natürlich dann nutzen wir da auch auf Video optimierte Kameras, weil klar, ein größerer Sensor hat natürlich entsprechend qualitativ einfach noch mehr Vorteile als das kleine Smartphone. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Also ne, ich sag mal jetzt als Content Creator, YouTuber, fange ich mit meinem Smartphone in der Regel an, nehme ich damit auf und irgendwann habe ich das Gefühl, ich müsste qualitativ besser werden, weil so wie beim Podcast, da kommt es ja auch auf den Ton an, ist dann beim YouTube-Video natürlich auch das Bild, das noch schöner ist, mit Hintergrundunschärfe, also all das, was wir von der Fotografie kennen und dass man dann sagt, jetzt wechsle ich auf ein entsprechendes, auf Video optimiertes Bild, was vielleicht auch entsprechende Modi mit drin hat. Nikon beispielsweise hat ja so einen Produktpräsentationsmodus vor einiger Zeit eingeführt, der sehr, sehr gut funktioniert und der das Ganze auch einfach leichter macht. Ne? Ich muss mich nicht mehr irgendwie konzentrieren, ist der Fokus jetzt richtig, sondern das macht die Kamera. Und das finde ich, das sind sinnvolle Features, die auch dann Spaß machen. Ja. Und wo man dann sagen kann, klar, wenn ich YouTube mache oder generell viel mit Video, dann sollte ich mir so eine Kamera zulegen, weil dann ist das Ergebnis einfach zuverlässiger. So wie wir es beim Fotografieren auch haben, ne? Mit einem starken Autofokus und ich mache schnell bewegte Bilder. Ist nicht doof, wenn ich dann einen Autofokus habe, der auch mit dem Motiv mitkommt.
Das ist richtig. Du hast vorhin irgendwann mal auch das Stichwort KI gebracht. Mhm. Da war so ein bisschen für mich so im Hintergrund auch die Frage, wenn jetzt quasi die KI also auch in die Bilderstellung eingreift. Du hast ja bei den Smartphones hast ja irgendwie bestimmte Modi, wo einfach die KI im Hintergrund irgendwas rechnet, Lücken füllt und keine Ahnung. Was für eine Relevanz, wenn das jetzt in die DSLR beziehungsweise in die spiegellosen Kameras quasi irgendwann auch Einzug hält, weil der Trend geht ja schon da, das, was im Smartphone jetzt drin ist, kommt irgendwann auch in die großen Kameras. Wie relevant sind dann vielleicht später mal diese Testberichte?
Ich würde ja sogar behaupten, dass das vielleicht noch wirklich eine ganze Zeit lang dauert, bis KI-Entwicklung wirklich in die Bild. Genau, sind wir der gleichen Meinung? Ich hoffe auch. Weil man muss ja sagen, also ist ja immer die klassische Frage, wenn ich mit dem Smartphone ein Bild mache und dann mit meiner Kamera, warum sieht denn vielleicht das Smartphone-Foto im ersten Augenblick viel, viel besser aus? Natürlich ist ja klar, das Smartphone macht nie nur ein Einzelbild wie eine Kamera, sondern da werden, weiß nicht, 40 Bilder im Hintergrund gemacht mit der Belichtungsreihe und dann wird HDR gemacht und pipapo und dann habe ich ein direkt cool aussehendes Bild. Und mit einer Kamera bin ich gefühlt 3 Schritte zurück. Wenn ich da eine Mehrfachbelichtung machen möchte, ein HDR oder so, dann muss ich anders arbeiten. Ja, und aber so, bei den Testverfahren gab es ja immer schon auch in den Prozessoren genug Tricks, um das Bild zu optimieren. Ne? Du hast auch am Anfang gesagt, Rauschunterdrückung beispielsweise, hast du auch im Artikel vorgelesen. Das deaktivieren wir alles bei den Testverfahren. Also wir testen es so, dass wir die Kamera quasi auf die Grundeinstellungen reduzieren. Also alles, was irgendwie das Bild verbessern könnte, fliegt raus, zumindest für den Test, dass man wirklich sagt, das ist die Qualität des Sensors. So schnell arbeitet der Prozessor und so gut ist das Objektiv. Die anderen Aspekte, jetzt sagen wir mal JPEG-Verarbeitung, wie ist der Look, das sind dann Faktoren, die in der Praxis bewertet werden, die dann auch ein Stück weit im Handling beispielsweise zum Tragen kommen oder einfach nur im Text oder so aufgefangen werden. Weil das verfälscht das Ganze natürlich. Ne? Wenn ich jetzt auch nur im Automatikmodus meiner Kamera arbeite, da passieren ja auch schon viele Dinge. Wenn ich nur im JPEG fotografiere, da wird alles Mögliche schon im Hintergrund entwickelt.
Ja,
habe ich weniger Einfluss. Und wir wollen ja eigentlich gerade beim Fotografieren in der Regel, sagen wir mal, bestmögliche Qualität vielleicht auch rauslassen und möglichst viel Spielraum. Also Stichwort RAW-Fotografie, dann fotografiere ich halt im digitalen Negativformat, fummel dann an meinem Computer rum, bis das Bild so aussieht, wie ich das gerne hätte und dann ist gut. Also der Weg ist, glaube ich, ein anderer als beim Smartphone. Beim Smartphone geht es darum, ich habe sofort irgendwie ein Bild, kann ich abspeichern, sieht gut aus, Haken dran. Und beim Fotografieren, wie ich ja meinte, bist du eher im Moment und willst dich ja auch irgendwie ein Stück weit ausdrücken mit dem, was du fotografierst. Und da jetzt KI zu integrieren, weiß ich nicht, ob das irgendwie, ne, ist ja genauso wie beim Prompten. Also wenn ich jetzt am Rechner bin und sage, prompte mir ein Bild von einer tollen Landschaft mit, keine Ahnung, untergehender Sonne und magisches Licht und bla bla bla, dann macht das technisch Spaß und ist beeindruckend, wie extrem stark sich die KI auch in den letzten Monaten verbessert hat. Aber das Gefühl ist nicht annähernd das Gleiche. Also ich freue mich dann vielleicht 2 Sekunden und denke, ach, ist ja witzig, was da rausgekommen ist, aber den Moment zu spüren in der echten Situation und das Erlebnis, vielleicht auch mit Freunden, mit denen man unterwegs ist und fotografiert, also ein bisschen auch dieser Community-Gedanke, ne? Daran erinnerst du dich, dann guckst du das Bild natürlich auch ganz anders an und darum geht es mir eigentlich bei der Fotografie, diese Emotionen spüren, trotz der ganzen Technik und technischen Genauigkeit, die im Hintergrund läuft.
Ja, das merken wir FC intern auch. Also wir haben ja diesen KI-Bereich, den haben wir jetzt quasi auch optisch abgetrennt vom Fotobereich. Aber da ist ja auch ganz oft so dieses, es gibt mir nichts, dieses Foto oder dieses KI-Bild quasi anzugucken. So, weil das Schwierige dabei ist ja, dass diese KI-Bilder einfach, weil sie so perfekt aussehen und so durchgestylt und durchgestaltet sind und nach irgendwelchen Kriterien da gerechnet wurden, dass die zum Teil mehr Feedback kriegen als ein Foto.
Ja, spannend. Das reizt dann auch total. Ne? Also ich sag mal, bei KI-Bildern ist ja auch die die Wutgrenze sehr nah. Also einige flippen da ja schon aus, weil da KI dran steht. Ich würde es ja gar nicht so kritisch sehen. Man kann das ja gerne ausprobieren und machen und tun. Aber auf dem Fotogipfel in Oberstdorf hat Claudia Roth ein sehr schönes Zitat gebracht. Wenn ich ein Foto anschaue, spüre ich im besten Fall das Staunen des Fotografen im Moment des Auslösens. Ich finde, genau das trifft eigentlich den Kern, warum wir alle Fotografie so lieben. Weil es eben genau darum geht, dieses Gefühl in dem Moment zu sein und das Bild zu machen. Völlig unabhängig, ob mit welcher Kamera ich das mache und wie, also denkt ja keiner, es werden aber jetzt ein paar schöne Linienpaare pro Bildhöhe hier sein, die ich mir gerade im Zentrum einfange. Hallo. Und ich weiß, in der Foto-Community wird ja, ist ja auch, ne, technische, über Technik wird ja auch mit Sicherheit viel gefachsimpelt, da weißt du noch mehr als ich. Aber am Ende entscheidet das ja nie darüber, ob das jetzt ein fantastisches Bild ist oder nicht. Und meistens ist die Story ja auch noch viel spannender dahinter. Also, ne, was, wo war der Fotograf da? Oder was hat man da erlebt? Oder was hat man sich dabei gedacht? Oder, das ist ja gut. Darum machen wir das ja auch alle. Soll ja auch Diskussionen auslösen. Mal gefällt einem was, mal nicht. Man bleibt stehen, guckt sich das an und dann diskutiert man. Und im besten Fall konstruktiv, sachlich, begeisternd.
Das wäre schön, ja.
Ja, das wäre schön.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wenn ich, also aktuell ist es ja so, du musst ja quasi KI-Bilder kennzeichnen. Das haben wir ja in der AFC auch. Wenn du musst es in den KI-Bereich hochladen, dann hat es eine Kennzeichnung und dann weiß jeder, dass es ein KI-Bild ist. Am Anfang war das ja nicht so und dann haben ja die Leute schon gedacht, boah, ist das ein krasses Foto. Und wenn ich das gleiche Motiv fotografiere, dann habe ich die und die technischen Mängel. Also das wäre ja dann auch so ein Treiber quasi hinzu, ich muss mir eine neue Kamera kaufen. Mhm. So, damit ich halt bessere Fotos mache und dann aber gar nicht checke, dass es kein Foto ist, sondern dass es ein KI-Bild ist.
Ja.
Ja, also könnte ja quasi die Perfektion in der KI auch so ein Trigger für die Industrie sein. Ja, vielleicht irgendwie.
Klar, wenn ich dann irgendwas sehe, auch ein Effekt, also ein Klassiker ist ja auch, also bester Tipp ist ja immer, sich ein lichtstärkeres Objektiv zuzulegen, gerne auch als Festbrennweite, weil das bringt auf jeden Fall qualitativ dich auf ein neues Level. Erlaubt dir auch kreativ viel mehr natürlich, ne? Und wenn das ein KI-Bild triggert, warum nicht? Klar. Und ansonsten finde ich es ja durchaus spannend auch zu sehen, dass man auch mit so einer, also das finde ich auch ein bisschen schade eigentlich, dass man mit so einer Grundhaltung hingeht und sagt, das Foto kann ja gar nicht echt sein, das ist so gut, das muss ja KI sein. Und also, ne, also erstmal diesen Gedanken gar nicht ranzugehen und zu sagen, Wahnsinn, was hat denn der Fotograf, die Fotografin hier gemacht? Geiles Bild, sondern eher, nee, das kann ja gar nicht echt sein. Und ich finde, da muss man so ein bisschen wegkommen. Also mehr positiv denken und nicht immer alles ist fake und falsch und gibt's gar nicht.
Ja, das muss ich mal kurz suchen, weil ich hatte letztens einen wunderbaren Spruch zu einem Bild, was ich mit KI bearbeitet habe. Bereiche ergänzt, Effekte drüber und sowas. Und da schrieb einer, wirkt auf mich eher wie fotografiert und dann mit einem Kreativfilter bearbeitet. Wenn das KI ist, dann ist es nicht besonders gut umgesetzt.
Mhm. Ja.
Also das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, dass man von KI quasi erwartet, dass KI immer perfekte Ergebnisse liefert. Und wenn das plötzlich aussieht wie ein Foto, dann ist die KI schlecht.
Ja, richtig, genau. Ja, und das schließt ja wiederum den Kreis, dass man heute auch hier und da mit vermeintlich älterem Equipment unterwegs ist und per se qualitativ eben auf einem anderen Level fotografiert, mit mehr Ecken und Kanten, um sich vielleicht da auch wiederum abzusetzen, um auch zu beweisen, ja, das Bild ist hier qualitativ mangelhaft technisch sozusagen, aber ist trotzdem irgendwie geil. Und es ist selbst gemacht. Und ich komme weg von dieser perfektionistischen Perspektive, die wir halt von der Smartphone-Fotografie immer mehr kennengelernt haben. Alles sieht irgendwie, ja, so ein bisschen glattgeleckt aus, ne? Und am Ende macht das ja auch Spaß beim Fotografieren mit der richtigen Kamera, dann zu experimentieren. Auch mit verrückten Brennweiten, neuen Objektiven. Fisheye ist jetzt momentan auch wieder so ein Trend. Schwierig zu messen, wenn überhaupt, beispielsweise. Ne? Und da geht es dann eher um den Effekt am Ende des Tages. Ja, macht das Spaß oder macht das keinen Spaß? Und das so.
Genau,
und
ich glaube aber, das ist auch so ein bisschen die Triebfeder. So die Kamera nehmen und rausgehen und einfach Dinge erleben, Dinge festhalten, gucken, wie kriege ich es hin? Und ich war am Anfang vor vielen Jahren immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich es nicht hingekriegt habe. Jetzt geht es mir eher darum, dann habe ich es nicht hingekriegt, aber ich habe trotzdem den Moment festgehalten, auch wenn das Foto quasi nicht perfekt geworden ist, aber ich habe trotzdem einen Ankerpunkt, ich habe so einen Erinnerungsanker an das, was ich erlebt habe und das ist mir heute aktuell deutlich wichtiger als so ein technisch perfektes Bild.
Ja, den würde ich komplett mitgehen, sehe ich genauso, mache ich auch so. Weg von
Das war eine lange Entwicklung bei mir, also ich komme ja wirklich von diesen, da ist das Motiv, dann mache ich eine Belichtungsreihe, dann wird das RAW entwickelt, dann wird das retuschiert, bis das alles fertig ist und so. Und jetzt habe ich halt die Fuji, die hat ein Rezept drin und dann ist das Bild, wie es ist. Weißt du? Also das ist schon ein Weg, den ich da hinter mir habe, der relativ lang war und manchmal auch schmerzhaft.
Ja, aber, oder ich fotografiere auch gerne immer mit der gleichen Brennweite. Ne? Also, dass ich mich da limitiere und sage, da muss ich mich halt auch mehr bewegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porträt oder ein Reportageporträt machen möchte, da muss ich auch nah dran, weil ich bin der festen Überzeugung, dass man das am Ende auch in dem Foto spürt. Diese Nähe zum Gegenüber. Ne? Ich liege nicht mit 400 mm Telebrennweite irgendwo weit weg im Busch und mache irgendwelche Fotos, sondern ich bin wirklich im Geschehen drin. Und das spüre ich ja genauso auch in allen anderen Genres. Wenn ich wirklich im Motiv drin bin und da eine Connection aufgebaut habe, dann spürt das aus meiner Sicht auch der Betrachter. Und der Betrachter fragt sich auch in Ausstellungen primär nie, wie technisch perfekt ist das Ganze eigentlich umgesetzt. Oder welche Messwert. Aber die Beratungsleistung im Vorfeld, auch das gute Gefühl, die Sicherheit zu haben, dass man sich etwas Vernünftiges kauft, das wiederum, finde ich, leisten dann schon entsprechende Testberichte. Und das zeigt ja auch sowohl Google-Anfragen als auch dann unsere Artikel in den Magazinen, die werden gelesen, da werden Leserbriefe drauf geschrieben. Und Fun Fact, wir haben ja auch die Bestenliste in Chipfoto Video und Digitalfoto. Und es gibt immer wieder Leser, die sich dann auf eine Zeile in der Bestenliste melden und sagen, Achtung, ihr habt euch da verschrieben, die Nikon Tralala hat nicht ISO, weiß ich nicht, 6400, sondern die ist nur bei ISO 3200 oder sowas. Also wirklich, die gucken in die kleinsten Details und das finde ich aber auch gut. Also diese Genauigkeit leben wir ja auch dann im Testlabor, die wollen wir auch transportieren, das ist auch unser Anspruch und das zeigt, das sind nicht einfach nur Seiten, die dann bedruckt werden, die keinen interessieren, sondern da guckt man, wo ist das jeweilige mein Equipment und wie gut ist das und wenn ich mir was Neues kaufen wollen würde, was wäre denn das und was sagen die, was sagt die Redaktion dazu? Habe ich dabei ein gutes Gefühl? Ne? Kann ich das mit einem guten Gefühl kaufen? Und das ist eigentlich unser Job dahinter.
Das klingt gut. Und hast jetzt den Bogen zu den Testberichten quasi zurück geschafft. Ich sehe jetzt Testberichte quasi, also ich habe immer gedacht, was soll das, wozu, warum brauche ich das? Aber jetzt so nach dem Gespräch ist es ja dann eher so, für mich jetzt zumindest, ich fotografiere, weil es Spaß macht, weil es Emotionen weckt. Und wenn ich an der Stelle merke, okay, ich habe jetzt hier ein Problem mit, weil die Kamera meinetwegen keinen Bildstabilisator hat, dann gucke ich quasi, ob das Nachfolgemodell einen hat. Richtig. Und das hat einen und ansonsten sind die Parameter die gleichen. Also wäre das ein Kaufargument für mich. Genau. Weil ich bei mir festgestellt habe, es ist irgendwas,
das fehlt dir.
Ja, genau. Irgendwas, was mir jetzt irgendwie im aktuellen Fotografieren fehlt.
Richtig.
So, das war als Orientierung.
Absolut. Genau, immer die Frage, was mache ich eigentlich und wofür mache ich das eigentlich und fehlt mir vielleicht auch was. Ne? Du hast ja gesagt, du fährst mit einem roten Auto, aber vielleicht sagst du auch, das blaue Auto, was dann irgendwann mal kommt, soll vielleicht, weiß ich nicht, weniger Energie verbrauchen. So, ne? Und dann würdest du natürlich vielleicht auch vorher gucken, Testberichte, welches Auto in blau würde denn weniger verbrauchen? Und da helfen dann auch wiederum Testberichte. Aber es ist halt punktuell. Wenn der Bedarf da ist, ist das spannend. Oder ich bin einfach technisch begeistert und mag das einfach auch, mich in so technischen Details dann ein Stück weit zu verlieren und auch zu begeistern. Wahnsinn, was die neue Technik kann. Und das ist halt eine Entwicklung, die wir jetzt in den letzten über 20 Jahren verfolgt haben, auch in der Chip-Foto-Video beispielsweise. Diese rasante Entwicklung der Digitalfotografie, die wir immer begleiten durften. Und das ist auch toll zu sehen. Man reagiert ja auch auf das Feedback, weil das ist ja auch ein Korrektiv. Ne? Testberichte, die auch mal nicht so gut ausfallen, da guckt sich die Industrie an und sagt, da müssen wir noch mal ran. Da sollten wir irgendwie besser machen. Ne? Oder da ist ein Faktor, Bildstabilisator beispielsweise, ist heutzutage auch ein Feature, weil es einfach extreme Mehrwerte bringt. Und das haben wir dann auch immer geschrieben, wenn ein Modell ohne Bildstabilisator da war, dass man gesagt hat, naja, schade, das fehlt halt. Andere Hersteller bieten das schon an. Wäre cool, wenn Hersteller XY das auch machen würde. Die werden nicht darauf jetzt in Japan gesagt haben, hier die Chip-Foto-Video hat das gesagt, das sollten wir mal einbauen, das wäre jetzt anmaßend. Aber, ich sag mal, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und da kommen wir halt aus der Praxis auch und wissen dann oder sagen, also wie du auch sagst, weiß man halt eben auch, worauf kommt es denn an? Was ist wirklich nötig und was ist auch nur nice to have, was mich dann begeistert, aber andere brauchen das dann vielleicht nicht.
Genau, es ist schön, das zu haben.
Genau, falls ich es mal brauche. So, da bin ich unterwegs in dieser verrückten Welt. Ist auch nicht immer einfach.
Sehr schön. Und ich finde es schön, dass ich dich heute hier haben durfte.
Ja, vielen lieben Dank, Lars, dass ich da sein darf.
Was favorisierst du denn, Ben oder Benjamin?
Tatsächlich Ben. Also Benjamin okay. hat mich, glaube ich, nie jemand genannt. Zu Schulzeiten war es noch Benny, dann habe ich das irgendwann mal zu Studienzeiten abgekürzt auf Ben. In Magazinen stehe ich dann auch formal teilweise mit meinem vollen Namen, aber wer mich mal da draußen trifft und sieht und denkt, ach guck mal hier, das ist doch der Heini von den Magazinen, spricht mich gerne an und sagt, hey Ben, was machst du denn hier? Freue ich mich.
Sehr schön. Ich hoffe, wir sprechen uns ab und zu mal wieder.
Ich denke doch, ne?
Da.
Oder hoffe es doch,
sehr,
so, ja.
Sehr, sehr spannendes und entspanntes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, ihr Lieben.
So, soll ich noch mehr?
Also jetzt nicht
abhören. So, nee, ist gut. Ich wollte eigentlich nur das nur so sehr gerne sagen und dann gebe ich zurück an dich, Lars. Du machst wahrscheinlich so eine Art Outro jetzt, auf das ich mich sehr freue.
Ich wollte jetzt nur noch unsere lieben Hörerinnen und Hörer kurz adressieren, wie eure Gedanken sind zu Testberichten, ob ihr sie lest, ob ihr sie ja wahrnehmt, ob ihr quasi euch danach richtet beim nächsten Kauf und wieso eure Meinung ist quasi zu den Testberichten. Schreibt das gern unter das Episodenfoto in der Foto-Community. Der Link dafür ist in den Shownotes und ich freue mich dann darauf, am Sonntag wieder für euch da zu sein. Lieber Ben, vielen Dank und ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch.
Das wünsche ich euch auch. Alles Gute, bis dann. Ciao.
Tschüss.